Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf. Oh, aber ich habe meinen Part ja jetzt so weg. Wir lassen Katja mal 5 Minuten lachen. Und dann
ich sag das einfach.
Oh ja, bitte. Ja, echt mal
jetzt. Ja, wäre lustig.
Und dann, komm, wir machen das. Okay. Du sagst und Katja sein, okay?
Lass aber natürlich nicht lachen.
Und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute Inke Hummel eingeladen und wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört, dann habt ihr sicher schon die eine oder andere Folge mit ihr gehört. Inke ist quasi eine unserer liebsten Stammgästinnen. Hallo Inke, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wieder kommen durfte.
Inke, du schreibst ja irrsinnig viele Bücher und Katja und ich, wir verblassen ja immer vor Ehrfurcht über die vielen und vor allem auch guten Bücher, die du über und mittlerweile ja auch für Kinder schreibst. In der heutigen Folge wollen wir über Ängste von Kindern und Eltern sprechen, worüber du auch in deinem Buch Deine Angst, meine Angst geschrieben hast. Es geht darin sowohl um die Ängste von Kindern als auch um die Ängste von uns Eltern. Und ich kenne in meinem Umfeld einige Betroffene und auch eins meiner Kinder ist von Ängsten betroffen, weswegen ich natürlich sehr gespannt bin, was du uns heute erzählen willst. Fangen wir doch mal damit an, warum wir überhaupt Angst haben und warum dieses Gefühl per se ja eigentlich erstmal nicht schlecht ist.
Genau, das sage ich auch immer. Es gibt sehr gute Seiten an der Angst. Sie warnt uns nämlich davor, wenn irgendwas vielleicht gefährlich sein könnte oder wenn wir ein bisschen genauer aufpassen müssen. Sie schützt uns auch und sie gibt uns Konzentration. Also die beste Angst ist ja eigentlich Lampenfieber, weil einen das so fokussiert auf etwas Bestimmtes. Deswegen ist das ein Gefühl, das wir alle kennen, mit dem wir alle lernen müssen umzugehen. Jedes Kind, jeder Erwachsene. Und manche kämpfen nur ein bisschen mehr damit als andere.
Und wie entsteht Angst eigentlich? Also haben wir die von Geburt an, von Natur aus oder entsteht die im Laufe des Heranwachsens oder wie?
Also einige Menschen haben das von Natur aus, dass sie ängstlicher sind als andere. Man nennt das angstsensitiver sind als andere Menschen. Und ich beschreibe es den Kindern, mit denen ich arbeite, immer so, dass die so kleine Antennchen im Kopf haben, die dann einfach ein bisschen empfindlicher sind als bei anderen Menschen. Und diese Angstsensitivität ist eben unterschiedlich stark und wir müssen allmählich lernen, das zu regulieren. Erstmal mit Elternhilfe und irgendwann alleine. Bei anderen Kindern oder auch Erwachsenen kann es natürlich passieren, dass das erst aus Erfahrungen entsteht. Also wenn die wirklich was Heftiges erlebt haben, wo sie sich sehr hilflos erlebt haben und sehr alleine waren, überfordert waren, dann kann es sein, dass dadurch erst eine größere Angst entsteht.
Und du sagst ja auch, Ängste sind nicht immer sofort als solche gleich erkennbar. Denn es gibt auch versteckte Ängste. Was genau meinst du damit?
Genau, das finde ich ganz spannend, das zu wissen. Und da merke ich auch immer, wenn ich mit Eltern oder Fachkräften drüber spreche, dass das wichtig ist, den Fokus von denen da drauf zu lenken. Denn manchmal kann Angst sich zum Beispiel hinter Stille verstecken. Das ist eher noch so, dass man das vielleicht auch zuordnen kann. Mhm. Wenn jemand ängstlich ist, dass der immer stiller wird, zurückgezogener, Dinge vermeidet. Angst kann sich aber auch hinter Wut verstecken. Und so ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich, unser Kind ist weggelaufen, direkt an einer großen Straße. Wir fangen es ein und brüllen es erstmal an.
Ja.
Das hat ja eigentlich nichts mit Wut auf unser Kind zu tun, sondern mit einer ganz großen Angst, einem großen Schrecken, der da war. Und das gibt es bei Kindern auch, dass die aggressiv werden und wild werden. Und man eben nicht dabei stehen bleiben darf, auf das Verhalten zu gucken, sondern dahinter gucken sollte. Und dann kann es eben sein, dass Angst dazugehört, Trennungsangst oder es ist irgendwas anderes passiert. Und ja, deswegen ist dieses Wissen um die versteckten Ängste so wichtig.
Okay, und Angst kann auch von Erwachsenen auf Kinder übertragen werden. Was mache ich denn, wenn ich jetzt als Elternteil unter Ängsten leide, damit es möglichst nicht passiert?
Mhm. Also das ist ein Thema, was mir in der Corona-Zeit sehr aufgefallen ist in den Beratungen, weil da natürlich viel Angst noch entstanden ist aus ganz anderen neuen Gründen. Und sich da einiges auf die Kinder übertragen hat, weil viele Eltern ja auch selber noch total überfordert waren mit diesem ganz neuen Angstgefühl und man ja auch sehr viel mehr zusammengehockt hat mit den Kindern. Wichtig ist in der Regel erstmal, das für sich selber sich bewusst zu machen und zu bearbeiten. Mit kleinen Kindern zusammen kann man das nicht gut, sondern das muss auf Erwachsenenebene bleiben. Damit man es eben in den Situationen mit dem Kind nicht so auf das Kind überträgt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt selber schon ganz lange ein Angstthema hat und die Kinder kommen dazu, man hat Familie gegründet, das Thema bleibt, dann finde ich es immer wichtig, dass die Kinder auf jeden Fall noch andere Bezugspersonen haben, die, wo sie einfach erleben können, so ist das ohne Angst, wenn mich jemand begleitet auf dem Spielplatz oder so. Mhm. Dass man einfach dafür sorgt, dass die Kinder verschiedene Strategien so im Umgang lernen und nicht nur meine, wenn ich mich da irgendwo schwer tue.
Inke, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, mit Ängsten umzugehen. Kannst du uns erklären, welche sinnvoll sind und welche nicht so gut geeignet sind?
Mhm. Also es gibt ganz viel, was nicht so gut geeignet ist, weil das meistens nur kurzfristig wirkt. Beispielsweise, wenn ich mein Kind ablenke. Das kann mal okay sein, wenn das nur so eine Phase ist, aber wenn mein Kind eine große Angst hat und ich immer wieder nur in Ablenkung gehe, ist das natürlich eine Strategie, die es sich mitnimmt. Und es lernt nicht nachhaltig, mit dem Auslöser umzugehen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Genauso wenig sinnvoll ist natürlich Vermeiden. Wenn ich immer mehr ins Vermeiden komme, bestimmt irgendwann die Angst wirklich, wie ich meinen Alltag so gestalten möchte. Mhm. Und nicht mehr ich selber, weil ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt habe. Das heißt, sinnvoll ist es wirklich, sich die Angstauslöser anzugucken und zu schauen, wie kann ich aktiv damit umgehen, dass ich mich nicht so ohnmächtig und ausgeliefert fühle, damit ich nach und nach in kleinen Schritten sinnvoll eben mit der Angst umgehen kann.
Dann lass uns jetzt mal darauf eingehen, wie wir Kindern helfen können, Ängste zu bewältigen, also gut zu bewältigen. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom Alter des betroffenen Kindes ab, würde ich mal denken.
Genau, also wenn die noch ganz klein sind, dann hat das ganz viel mit körperlicher Nähe zu tun, mit einer Bezugsperson, die dabei ist, die das Kind beruhigend anfasst, beruhigend mit ihm spricht und nach so ein bisschen guckt, beispielsweise Angst vorm Hund, dass das Kind in Begleitung daran geführt wird, wie mache ich das denn gut, damit ich eben nicht so in Angst erstarre oder weglaufe. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann man mit denen auch einüben, was sie für sich tun können, um den Körper zu beruhigen, das Stresssystem runterzufahren, um sich gedanklich vielleicht auch damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, ist diese Angst überhaupt sinnvoll? Ist das nicht eigentlich viel zu groß, was da in meinem Kopf ist für das, was in der Realität passiert? Und wichtig finde ich auch den Punkt, dass man sagt, Angst ist das Gefühl, was am allerlängsten Regulationshilfe durch Erwachsene braucht. Also im Schnitt sagt man, so bis 8 Jahre ist es total in Ordnung, wenn ein Kind zur Angstbewältigung einen Erwachsenen an der Seite hat. Beispielsweise, ich habe es oft in der Beratung beim Einschlafen oder nachts, ne, also rund um Schlaf, wenn da irgendwie was ist, Albträume oder so, ist es überhaupt nicht bedenklich, wenn ein Kind in der Grundschulzeit dann einfach noch jemanden zum Andocken braucht.
Mhm. Hast du denn ein paar Tipps für so ganz akute Situationen? Also wenn jetzt die Angst uns oder vielleicht auch unser Kind gerade so vollkommen eiskalt erwischt und wir uns völlig handlungsunfähig fühlen?
Mhm. Also da ist wirklich das Wichtigste, immer dieser Gedanke, aus der Ohnmacht rauszukommen und irgendwie aktiv zu werden. Und am Anfang darf ich das sein, der aktiv wird und das Kind vielleicht hochnimmt und umarmt und streichelt oder so. Aber nach und nach sollten wir das unseren Kindern zeigen, dass sie selber für sich sorgen können. Und dann geht es eben auch rein körperlich am Anfang, dass sie sich selber in den Arm nehmen oder sich selber aufs Herz fassen oder an den Hals fassen oder an die Hände nehmen oder so. Alles, was ihnen irgendwie gut tut, damit der Körper runterfahren kann. Ein Glas Wasser trinken, also diese Klassiker, die man Erwachsenen auch sagt, um runterzukochen, die sind für Kinder auch schon gut. Und für Kinder ist es natürlich toll, wenn es irgendwas ist, was sie sofort machen können, wo sie nicht noch irgendwas dazu holen müssen. Das kann man machen, wenn die ein bisschen älter sind, also so, ich würde sagen, Ende Kindergartenalter. Da kann man auch schon versuchen, dass der Fokus weggeht vom, was tue ich für meinen Körper, wo sitzt die Angst, mein Herz rast so, ein bisschen nach außen, indem man mit dem so Wahrnehmungs-Fokussierungsübungen macht. Also wenn die Angst kommt, dass ich nicht auf den Hund starre, sondern anfange zu gucken, was ist alles rot in diesem Zimmer oder so. Ja. Was finde ich alles, was glitzert oder wo ist ein ganz lautes Geräusch, dass man so wegkommt von diesem, okay, ich fange jetzt an zu schwitzen und alle gucken, einfach so ein bisschen nach außen gelenkt.
Lass uns mal über ein paar spezifische Ängste sprechen und wie man als erwachsener Mensch dann konkret in diesen Fällen, was man da tun kann. Häufig zum Beispiel hört man ja von Kindern mit Trennungsängsten. Also wie gehen wir damit um, wenn unser Kind zum Beispiel nicht in die Kita oder nicht in die Schule will, weil es Angst hat, von uns getrennt zu sein?
Da muss man sehr gut hingucken, erstmal nach dem Grund. Manchmal gibt es eine Geschichte dazu, wie das an dem Ort irgendwas Blödes passiert ist oder Mama oder Papa waren lange im Krankenhaus oder irgendwie sowas. Manchmal kann der Grund auch ein ganz anderer sein. Also ich hatte schon Kinder, wo am Ende rauskam, dass eine unerkannte Diagnose dahinter steckte und die einfach total überfordert waren in der Situation. Und das war der Grund. Also da ist immer wichtig, erstmal sich da auf die Suche zu machen. Dann ist als nächster Schritt wichtig, aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen. Also was kann das Kind wirklich tun oder wie kann man auch vom Umfeld her helfen, damit es leichter wird? Ich habe auch nach Corona ganz viel zu tun gehabt mit Ängsten, weil die Kinder wieder in die Kitas oder in die Schulen sollten und das gar nicht mehr gewöhnt waren oder die hatten gar nicht richtig angefangen, die kannten das noch gar nicht anders als unter Corona-Bedingungen. Und dann mussten wir an ganz vielen Stellen gucken, dass die wirklich in kleinen Schritten mit kleinen Ankern wieder an diese Orte kommen. Und da waren viele dabei, wo es gar nicht darum ging, dass die wieder die Mathearbeit mitschreiben oder den ganzen Schulvormittag da verbringen, sondern dass sie es einfach mal wieder in die Klasse schaffen zum Beispiel. Und da darf am Anfang auch sowas wie ein Anker funktionieren, dass ein Klassenkamerad kommt oder dass die Lehrkraft rauskommt oder so und so ein bisschen wie so eine Fähre von den Eltern weg ins Klassenzimmer, die Kinder begleitet.
Mhm.
Also auch da wieder, ne, nach dem Grund suchen und dann schauen, wie man in eine Aktivität kommen kann, aber wirklich in kleinen Schritten. Also das ist gerade bei Schulangst und natürlich auch bei Trennungsangst, bei Eingewöhnung oder so immer so der Punkt, gib den Kindern Zeit.
Mhm.
Da wird häufig zu schnell Druck gemacht. Na, jetzt sind doch 3 Wochen um, jetzt muss doch. Wo ich immer sage, gerade bei Schulkindern, die gehen 10 Jahre zur Schule. Also wenn das jetzt 6 Monate dauert, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Da kommt es echt nicht drauf an.
Es gibt ja auch Kinder, die scheinen sich regelrecht so vor anderen Menschen zu fürchten. Also in der Fremdelphase, so mit 8 Monaten, sind das ja häufig Männer. Später kann es dann auch passieren, dass Kinder sich vor größeren Gruppen, also ob sei es Kinder oder Erwachsene oder Menschenmassen in der Großstadt fürchten. Wie können wir denn Kinder gut begleiten, die darunter leiden?
Mhm. Also solche sozialen Ängste sind mit die häufigsten Ängste, die so vorkommen können. Und da gibt es natürlich auch Phasen, wo das einfach eher normal ist, ne? Wenn die noch kleiner sind. Kann man sich auch vorstellen, das war für mich mal so augenöffnend, als ich ein Video gesehen habe, wie das so ist für Kinder, durch so eine Menschenmenge zu gehen. Die sehen ja echt nur Hintern und Füße. Und wo ist Mama? Alle haben Jeansbeine. Das macht es schon schwierig. Also erstmal, es ist nichts Ungewöhnliches, dass das eine Zeit lang vorkommen kann. Ganz niedlich finde ich, häufig habe ich Kinder, die sind so 4, 5 und die haben Angst vor Babys.
Was?
Ja, und ich glaube so ein bisschen, dass das vielleicht mit dem Bewegungsmuster zu tun hat, weil man kann die nicht so einschätzen.
Ja, mhm.
So, ne? Wenn die so kreis, hat sowas Spinnenhaftes vielleicht, war so mein Gedanke. Also ja, das
ja, die sind ja auch öfter mal laut. Also,
genau, ne? So,
spannend.
Genau. Ja. Das habe ich relativ oft, dass die eher mit Gleichaltrigen oder Älteren zurechtkommen, wenn die so ängstlich sind und die kleinen und so. Also solange die noch so richtig klein sind, ne? Ist das irgendwie gruselig. Naja, nee, wichtig ist auch da wieder, dass man den Kindern eine Sicherheit gibt. Also eben nicht Druck macht und sagt, du musst jetzt aber, wenn du so eine Angst hast, gehst du am besten mal in den großen Turnverein und dann wird das schon klappen. Also wirklich erstmal in eine Sicherheit kommen lassen und wieder schauen, wie können die Kinder in eine Aktivität kommen. Also wie können sie dann für sich sorgen, wenn so eine Menschenmenge Angst macht. Hilft es zum Beispiel, einen Bollerwagen mitzunehmen, dass das Kind da irgendwie so ein bisschen so einen Safe Space hat oder so, dass man da einfach guckt und aber auch schaut, dass das Kind in solche Situationen kommt. Es muss nicht jeden Tag sein, aber immer mal wieder.
Also nicht vermeiden.
Genau, das ist so ein wichtiger Punkt. Ne? Das habe ich nämlich oft, dass vermieden wird aus so einem Gefühl heraus, ich tue meinem Kind was Gutes damit, aber es ist natürlich nicht gut, weil es nicht lernt, damit umzugehen. Und das sind wirklich die Kinder, die wir in der kinderpsychiatrischen Praxis am häufigsten haben mit Ängsten, wo Eltern sehr viel übernommen haben. Und dann stellt sich heraus, da ist eigentlich gar nichts Großes. Das Kind war eigentlich nur relativ schüchtern. Also man muss gar nicht viel machen, sondern man muss mit den Eltern arbeiten, dass die dem Kind was zutrauen. Und dann eben so nach und nach gucken, dass sie diese Kinder Erfahrung machen lassen. Denn mit jeder Erfahrung, die so ein ängstliches Gehirn macht, wo es merkt, okay, das war vorher viel schlimmer als dann der Moment, beruhigt sich das Gehirn. Und dann wird es nächstes Mal gar nicht wieder so extrem.
Ja.
Okay, als Lehrerin erlebe ich natürlich immer wieder, dass auch Kinder in der Schule Ängste haben. Zum Beispiel Klassiker ist, vor der Klasse zu stehen und einen Vortrag zu halten. Andere haben auch Angst vor schlechten Noten oder einfach davor zu versagen. Wie helfen wir denn diesen Kindern?
Das ist auch ein ganz, ganz typisches Thema, was ich häufig habe. Tatsächlich habe ich da auch einige Jugendliche in der Beratung selber, weil die in der Oberstufe noch Probleme haben mit diesen Anforderungen. Es wird ja auch immer mehr. Ich finde es im Grunde an vielen Stellen auch gut, ne, dass man nicht erst, weiß ich nicht, in der Abschlussprüfung von der Schule das erste Mal eine mündliche Prüfung hat, sondern vorher schon. Aber es ist für viele wirklich sehr herausfordernd, weil es auch nicht so in Ruhe geübt wird an vielen Stellen, sondern gleich so ins kalte Wasser geschmissen wird. Und da kann man tatsächlich gucken, dass man mit den Kindern auch wieder in kleinen Schritten übt, ihr Verhalten zu ändern. Also, dass sie vielleicht an einer Stelle, wo es ihnen nicht so relevant ist, was die anderen denken und sagen, wie in der Schulklasse, üben zu sprechen, dass sie den Friseurtermin selber am Telefon machen, dass sie an der Käsetheke im Supermarkt selber bestellen oder mal zur Nachbarin rübergeschickt werden, um irgendwas zu klären oder so, dass sie immer mal wieder reinkommen in so Situationen, vor anderen zu sprechen, spontan was sagen zu müssen. Das kann man üben. Und dann fand ich ganz schön für meinen Buch über Schüchternheit hatte ich mit einigen Lehrkräften gearbeitet und die haben auch so verschiedene Techniken erzählt, wie sie den Kindern helfen. Also, dass sie beispielsweise ihren Vortrag gegen die Wand sprechen dürfen oder in einen Telefonhörer, dass es mehr wie ein Telefonat ist, als so, dass die ganze Klasse guckt. Oder dass auch aufgezeichnet wird und der Lehrkraft zur Verfügung gestellt wird oder so. Also, es gibt schon Möglichkeiten und da muss man sich vielleicht auch mal als Eltern so ein bisschen einschalten, weil das ja wirklich darum geht, dass das Kind den Inhalt rüberbringt und nicht, dass es jetzt von 0 auf 100 vor der ganzen Klasse spricht. Genau, da kann man gucken. Und die Angst vor schlechten Noten und Versagensängste, da muss man immer ein bisschen genauer hingucken. Manchmal hat das natürlich auch mit den Eltern zu tun, wie viel Druck die so machen, wie perfektionistisch die vielleicht so sind. Manchmal machen die auch gar keinen Druck, aber sind so im Alltag sehr perfektionistisch unterwegs. Und das färbt auf die Kinder ab. Okay. Also muss man auch ein bisschen genauer hinschauen. Phasenweise ist das aber auch nicht unnormal. Also gerade in der Grundschule, wenn die Kinder so gucken, ne, wo stehe ich denn?
Ja.
Es kommen das erste Mal die Noten. Die sind ja auch oft so einfach im Wettkampf drin und finden das ganz gut. Aber auf der anderen Seite kommt dieser Stress und diese Angst da rein. Dann ist es nicht unnormal. Und dann gebe ich immer den Tipp mit, den Kindern beizubringen, dass sie lernen, sich mit sich selber zu vergleichen und nicht so sehr mit den anderen. Also dass sie wirklich gucken, das habe ich gemacht und das wurde auch wahrgenommen oder ich merke, dass mir irgendwas jetzt leichter fällt als vor 3 Monaten oder so. Mhm. So kann man da ganz gut rangehen.
Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Eins meiner Kinder hat phasenweise sehr, sehr ausgeprägte Angst vor Krankheiten oder Verletzungen oder vor dem Tod tatsächlich auch. Und ich bin ja ein sehr rationaler Mensch und dann fühle ich mich immer komplett hilflos, wenn mein Kind dann mit ganz vielen vermeintlichen Symptomen zu mir kommt, weil natürlich will ich einerseits mein Kind ernst nehmen und andererseits merke ich aber, dass es im Grunde nicht schlimm ist. Wie reagiere ich denn da am besten?
Das ist auch so eine Herausforderung, kann ich total verstehen. Ne? Dieses Gefühl, dass man manchmal denkt, es ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Mhm. Ne? Ja, aber trotzdem sollte man das natürlich
genau,
nicht sagen.
Genau, wir können ja nicht sagen, es ist nicht so schlimm. Das schreiben wir ja auch in unseren Büchern.
Ja, genau.
Bitte nehmt die Gefühle der Kinder ernst. Genau, aber wenn dann das den Alltag so sehr bestimmt, dann fällt es mir tatsächlich auch schwer.
Ja, also ich würde immer erstmal versuchen, ob ich das Kind wirklich mit Informationen so ein bisschen da rausholen kann. Ne? Wie kann man vorsorgen? Wie selten ist irgendeine Krankheit? Was müssen für Grundvoraussetzungen da sein, damit das passiert oder so? Ob man es darüber so ein bisschen rausbekommt. Dann auf der anderen Seite natürlich mit Beruhigungstechniken, also dass man eben nicht sagt, jetzt stell dich mal nicht so an und lass es, sondern wirklich, wie kannst du denn für dich sorgen, wenn das im Kopf so Kreise dreht, dass es irgendwie nicht aufhören will und so, dass du da in so einen Stopp kommst und dich beruhigen kannst. Da habe ich manche Kinder, denen wirklich, also wo das so ein Klassiker ist, dass das abends kommt, wenn die ins Bett gehen, dass sie das dann nochmal alles sagen und dann können die gar nicht in die Ruhe finden.
Ja.
Und dann üben die Eltern mit denen an irgendeiner Stelle wirklich zu sagen, hey, okay, jetzt ist es 9 Uhr und jetzt nehmen wir deine ganzen Angstgefühle und packen die in diese Kiste. Und nehmen wirklich eine Kiste und visualisieren das und packen die Angst da rein und da bleibt die drinne und morgen reden wir wieder drüber. Und manchmal hilft das den Kindern tatsächlich, ne? Weil es so wie so ein Anpacken ist und nicht so diffus im Kopf rumspukt. Dann kann man da auch noch mal so ein bisschen runterkommen. Aber es ist natürlich herausfordernd, ne, wenn die Kinder da sehr drinstecken. Ist aber meistens auch nur eine Phase.
Ja, das stimmt.
Genau.
Andere Ängste von Kindern sind ja ein bisschen diffuser. Also zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit oder vor Einbrechern oder vor Tieren, vor Höhe und so weiter. Hast du dafür noch ein paar Tipps für Eltern?
Also das sind ja auch so Klassikerängste, die sich teilweise auch evolutionär erklären lassen. Das finde ich auch immer noch mal wichtig. Häufig können Kinder, Eltern da ja auch so ein bisschen mit andocken, weil sie das auch verstehen.
Mhm.
Im Grunde ist das auch wieder das Gleiche. Ne? Die Kinder müssen so ein bisschen verstehen, was passiert denn da in meinem Körper und in meinem Kopf und wie kann ich in ein Handeln kommen. Also erstmal in Beruhigen und dann in Handeln. Und damit man mit den Kindern gut drüber sprechen kann und mit ihnen so ein bisschen vorankommt, habe ich die Geschichte von Lasse geschrieben. Lasse Angst heißt er auch. Die ganze Familie heißt Angst.
Okay.
Es geht in dieser Geschichte eigentlich nur darum, dass der Pater Milchreis gekocht hat und Lasse möchte den Milchreis wahnsinnig gern mit Apfelmus essen und der ist im Keller. Und im Keller ist es irgendwie dunkel und gruselig und da könnte ja irgendwer rumstehen und Lasse tut sich wahnsinnig schwer, da runter zu gehen.
Mhm.
Dann überlegt er sich noch einen Ausweg, den neuen Apfelmus im Supermarkt zu kaufen, statt in den Keller zu gehen.
Okay.
Da ist aber auch was los am Supermarkt, sodass er sich auch nicht traut, dahin zu gehen. Und dann wird er schließlich so richtig wütend, weil er in dieser Angst so drin steckt und nicht rauskommt. Und kommt er mit seinem Papa in Kontakt und dann entwickeln die gemeinsam Ideen und kommen so ins Sprechen drüber. Und der Vater erzählt auch von seiner Angst, was ich so einen ganz wichtigen Punkt finde, dass wir Kinder so gut erreichen können, wenn wir selber von unseren Ängsten erzählen. Muss gar nicht die heutige Angst sein, kann ja auch sein, wie ging es uns mit 14 oder mit 5. So kommt man ans Thema ganz gut ran häufig, wenn die Kinder eigentlich gar nichts von der Angst erzählen wollen, weil das ja so unangenehm ist. Und das passiert in dieser Geschichte. Und man kann in dem Buch eben die Geschichte lesen und hat dann an verschiedenen Stellen so Inspirationen nochmal mit Fragen an sich selber oder auch, die man dem Kind stellen kann, um wirklich über die Ängste und vor allem natürlich über die Strategien ins Gespräch zu kommen.
Mhm.
Genau. Und ja, da ist es wieder das Gleiche. Ne? Wie kann ich mich beruhigen? Beim Thema Einbrecher zum Beispiel, ne, wie ist denn unser Haus geschützt davor? Wo kommen die überhaupt in der Regel rein? Wo brechen die denn so ein? Ist das wahrscheinlich, dass sie bei uns neben dem Apfelmus im Keller stehen oder nicht? Ne? Komm, wie geht das überhaupt? Und wie kann ich mich beruhigen? Und Lasse findet ganz tolle Strategien. Der hat nachher so ein ganzes Repertoire dabei, wie er einfach sicher diese Kellertreppe runterkommt.
Okay, cool. Sehr schön, danke.
Ja, schöne Ideen. Wenn ihr mehr zum Thema Ängste erfahren wollt, dann schaut gerne auch in Inkes Bücher. Der Elternratgeber hat den Titel Deine Angst, meine Angst. Und die Vorlesegeschichte, von der Inke gerade gesprochen hat, heißt Ups, ich habe Angst. Und ihr könnt jeweils ein Exemplar parallel zum Erscheinen dieser Folge bei uns auf Instagram gewinnen. Und wie immer verlinken wir euch die Bücher natürlich auch in den Shownotes und bei uns im Blog. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge, die ich persönlich super spannend fand. Lieben, vielen, vielen lieben Dank, Inke, dass du mal wieder bei uns vorbeigeschaut hast.
Sehr gerne.
Und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal war, denn du hast ja gerade noch ein weiteres spannendes Buch geschrieben, nämlich Miteinander durch die Grundschulzeit. Und ich glaube, da machen wir zum Schuljahresstart dann nach dem Sommer nochmal eine Folge. Hast du Lust, nochmal vorbeizukommen?
Total gerne, finde ich gut.
Ach, wie schön. Na dann machen wir das doch. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt nicht so lange warten wollt, dann hört auch gerne in unser Archiv, denn Inke war schon ganz, ganz oft bei uns zu Gast. Und das war jedes Mal wirklich sehr spannend. Also vielleicht ist euer Kind ja besonders wild. Oder ganz besonders schüchtern. Oder vielleicht steckt es gerade wie unsere Kinder gerade mitten in der Pubertät. Oder vielleicht seid ihr ein Trennungskind. Also über diese und viele andere Themen haben wir schon gemeinsam gesprochen. Eine Übersicht mit den entsprechenden Links findet ihr aktuell bei uns im Blog. Ja, uns bleibt noch, euch eine wunderbare Zeit zu wünschen, bis wir uns wiederhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt gesund und uns gewogen. Für heute sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.